Ja, ich möchte Sie mitnehmen ins Universum, wo wir eben auch Hinweise finden können, dass wir in einem erschaffenen Universum leben. Ich möchte diesen Vortrag mit drei Eigenschaften von Gott beginnen, und zwar mit seiner Wahrheit, mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Heiligkeit. Und ich möchte nachher so argumentieren, dass wir diese Eigenschaften Gottes auch in der Schöpfung wiederfinden, und indem wir sie so wiederfinden, können wir das auch als Hinweis darauf sehen, dass eben die Schöpfung von einem Gott mit diesen Eigenschaften erschaffen wurde. Zur ersten Eigenschaft Gottes: Gott ist die Wahrheit. Von Jesus kennen wir diesen Vers, wo er sagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Mit Jesus haben wir hier die zweite Person der Dreieinigkeit vor uns, und er sagt von sich, dass er die Wahrheit ist. Das heißt, wir können uns auf das verlassen, was er uns sagt, dass dies auch so der Realität entspricht. Gott ist aber auch heilig. Ich lese auch gerade das dritte Buch Mose, da wird einem das auch gerade wieder so richtig bewusst. Und von dort habe ich jetzt auch einen Vers, wo wir das sehen: Denn ich bin der Herr, der euch aus Ägyptenland geführt hat, dass ich euer Gott sei. Darum sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Wir sehen hier nicht nur, dass Gott heilig ist, sondern dass er möchte, dass auch wir als Menschen diese Heiligkeit auch widerspiegeln. Gottes dritte Eigenschaft, die uns hier interessiert, ist seine Herrlichkeit. Ezekiel hatte diese Vision, wo er den Herrn geschaut hat und seine Herrlichkeit, was für ihn ein ganz überwältigendes Erlebnis war. Und er hat das so festgehalten: Und die Herrlichkeit des Herrn erhob sich von dem Cherub zur Schwelle des Hauses. Und das Haus wurde erfüllt mit der Wolke und der Vorhof mit dem Glanz der Herrlichkeit des Herrn. Es muss eine wunderbare Erscheinung für Ezekiel gewesen sein, dass er eben mit den Worten Glanz oder Herrlichkeit hier beschreibt. Wir haben also hier einen Gott vor uns, der ist wahr, er ist schön, aber er ist auch gut. Und diese unterschiedlichen Aspekte nehmen wir auch mit unterschiedlichen Wahrnehmungen wahr. Die Wahrheit, das spricht eher unsere Vernunft an, die Schönheit Gottes eher unser Gefühl, und dass Gott gut ist, eher unser moralisches Urteilsvermögen. Und so können wir ihn auch mit verschiedenen Zugängen wahrnehmen und auch ihn erkennen. Nun möchte ich eben argumentieren, dass wir deshalb auch erwarten können, dass wir diese Eigenschaften Gottes auch in der Schöpfung wiederfinden. Die Wahrheit Gottes können wir darin erkennen, dass wir eine Wirklichkeit vor uns haben, eine Schöpfung, die real ist, und dass wir sie auch so wahrnehmen können, wie sie wirklich ist. Auch die Natur nehmen wir als schön wahr. Auch in der Schönheit der Natur spiegelt sich also etwas von den Eigenschaften des Schöpfers wider. Dass Gott gut ist, könnten wir in der Zweckmäßigkeit des Universums auch wiederfinden. Gott hat nach der Schöpfungswoche gesagt: Und siehe, alles war sehr gut. Und ich denke, das bezieht sich gerade darauf, dass alles einen Zweck hatte in der Schöpfung und auch die Lebewesen, die Dinge in der Schöpfung auch diesen Zweck gut erfüllt haben. Damit möchte ich nun auf die erste Eigenschaft hier eingehen, auf diesen ersten Aspekt, auf die Wirklichkeit des Universums. Es ist eine alte Frage, das ist nicht was Neues, was wir uns erst im 20. oder 21. Jahrhundert fragen: Leben wir in einer realen Welt? Als Christen oder Juden gehen wir davon aus, dass die Welt tatsächlich auch so ist, wie wir sie wahrnehmen. In östlichen Religionen ist das etwas anders. Da geht die Denkweise auch in die Richtung, dass die Wirklichkeit oder die Natur, die wir um uns herum wahrnehmen, dass die auch ein Traum sein könnte und dass wir dann irgendwann einmal von diesem Traum aufwachen werden. Ein Philosoph hat sich auch mal gefragt, leben wir in einer Täuschung, sodass das, was wir mit unseren Sinnen wahrzunehmen scheinen, in der Tat nur Vorgänge in unserem Gehirn sind, die aber nicht einer Wirklichkeit um uns herum entsprechen. Eine neue Variante dieser Frage ist, leben wir in einer Simulation? Facebook hat sich jetzt in Meta umbenannt, weil sie eben auch solche virtuellen Wirklichkeiten auch mehr darin investieren wollen. Und es wurde auch schon vorgeschlagen, dass unsere Natur, die wir vorfinden, auch so eine Simulation sein könnte, in der wir uns wiederfinden. Nun, was sagt die Bibel zu der Wirklichkeit, in der wir leben? Sie sagt, dass Gott unsere Wirklichkeit geordnet hat und gerade auch für die astronomischen Himmelskörperordnungen festgesetzt hat. Interessant ist beispielsweise Jeremia 31, Verse 35 und 36. So spricht der Herr, der die Sonne gesetzt hat zum Licht für den Tag, die Ordnungen des Mondes und der Sterne zum Licht für die Nacht, der das Meer erregt, dass seine Wogen brausen, Herr der Heerscharen ist sein Name. Wenn diese Ordnungen vor meinem Angesicht weichen, spricht der Herr, dann soll auch die Nachkommenschaft Israels aufhören, eine Nation zu sein vor meinem Angesicht alle Tage. Wir haben also eine Wirklichkeit von uns, vor uns, die ist von Gott geordnet worden und er ist auch der Garant dafür, dass sie auch in Zukunft so funktionieren wird, sodass wir davon ausgehen können, dass auch die Jahreszeiten auch nächstes Jahr wieder so stattfinden werden und so wie er auch die Nachkommenschaft Israels nicht aufgibt. Etwas von dieser Ordnung finden wir auch im Sonnensystem. Sie sehen hier die Sonne mit den vier innersten Planeten. Wir haben zuinnerst Merkur, dann Venus, die Erde und den Mars. Und ein Astronom, Kepler, hat hier auch Gesetze entdeckt, die diese Bahnen der Planeten beschreiben. Ich habe diese Gesetze links nochmal aufgelistet. Einfach gesagt hat er festgestellt, dass sich die Planeten auf Ellipsenbahnen um die Sonne bewegen. Er hat auch festgestellt, wenn die Planeten sich ein bisschen näher an der Sonne befinden, dass sie sich ein bisschen schneller fortbewegen. Und er hat auch einen Zusammenhang gefunden zwischen der Umlaufszeit und dem Abstand von der Sonne. Und er hat hier entdeckt, wie sich die Planeten auch so verhalten, dass wir es auch mit mathematischer Präzision festhalten können. Kurze Zeit später kam dann Isaac Newton und hat noch weitere Entdeckungen bezüglich dieser Ordnung in unserem Universum gemacht. Seine bahnbrechende Erkenntnis war, dass die Erdanziehungskraft hier auf der Erde, mit der auch ein Apfel eben nach unten fällt, dass diese Kraft die gleiche Ursache hat wie die Kraft, die die Planeten auf ihrer Bahn um die Sonne hält. Das war überhaupt nicht selbstverständlich. Aristoteles hat lange gedacht, ja im Weltraum, da gelten ganz andere Gesetze als hier auf der Erde. Doch Newton hat erkannt, da ist so viel Ordnung vorhanden in unserer Welt, dass hier auch die Gesetze im Himmel und auch auf der Erde die gleiche Struktur haben. Und er hat dann eben dieses bekannte Gravitationsgesetz aufgestellt, dass eben die Kraft, mit der sich zwei Massen anziehen, von den Massen abhängt, aber auch von dem Abstand zwischen diesen Objekten. Nun, einige Gelehrte haben sich auch Gedanken darüber gemacht, wieso die moderne Wissenschaft eben gerade in einem christlichen Umfeld entstanden ist. Newton und Kepler, das waren Christen, und sie haben ihre Arbeit auch immer so verstanden, dass sie hier den Gedanken Gottes auf der Spur sind, mit denen er unser Universum geordnet hat. Das hat C.S. Lewis zu folgendem Zitat gebracht: Die Menschen wurden zu Wissenschaftlern, weil sie erwarteten, dass es in der Natur ein Gesetz gäbe, und sie erwarteten ein Gesetz in der Natur, weil sie an einen Gesetzgeber glaubten. Also so wie wir in der Bibel ein Gesetz haben, eine Richtlinie für unser Leben, so haben eben auch gläubige Wissenschaftler auch daran geglaubt, dass es auch in der unbelebten Welt, in der Naturwissenschaft auch solche Ordnungen gibt, die von Gott eingesetzt wurden und die wir als Menschen auch entdecken können. Nun, wie präzise diese Naturgesetze gelten, sieht man beispielsweise daran, dass man Sonnenfinsternisse 1000 Jahre im Voraus vorhersagen kann. Im Hintergrund sehen Sie von einer Sonnenfinsternis in den USA, wo diese durchgezogen ist. Und mich hat mal interessiert, wie genau kann man denn diese Sonnenfinsternisse vorhersagen. Die Zeit kann man äußerst präzise vorhersagen. Eine Sonnenfinsternis im Jahr 3000 kann man auf 25.000stel Sekunde vorhersagen. Den Ort, wo man sie sehen will, ein bisschen weniger genau. Eine aktuelle Sonnenfinsternis kann man auf einige Kilometer genau vorhersagen, weil dies auch von der Position des Beobachters abhängt, wie hoch über dem Meeresspiegel er sich befindet. Und auf 3000 Jahre hinaus kann man es vielleicht noch so auf 1000 Kilometer genau vorhersagen, weil wir noch nicht genau wissen, wie sich die Erddrehung im Laufe der Zeit verlangsamen wird. Aber wir können unglaublich präzise Vorhersagen machen, wo wir Sonnenfinsternisse erleben können. Das liegt einfach an der Zuverlässigkeit dieser Gesetze, nach denen sich auch die Planeten verhalten. Ein anderes so ein Beispiel hat mit dem Magnetfeld eines Elektrons zu tun, das Sie hier rechts sehen. Hier gibt es eine Größe, die kann man aus den Gesetzen der Physik auf 13 oder 14 Nachkommastellen vorhersagen. Und die Berechnung hier sagt voraus, dass diese Stärke des Magnetfeldes ungefähr 0,001 159652181 betragen soll. Und wenn man dann ins Labor geht und tatsächlich misst, wie stark dieses Magnetfeld ist, kommt man exakt auch auf diesen Wert. Und erst in der, glaube ich, 11. oder 12. Nachkommastelle unterscheidet sich dann der gemessene vom berechneten Wert, weil jede Messung auch mit einer bestimmten Ungenauigkeit versehen ist. So präzise verhält sich die Natur nach den Ordnungen in unserem Universum. Nun komme ich zu einem anderen Punkt, zu der Beobachtung, dass sich Raum und Zeit, dass es so aussieht, dass sie sich immer weiter unterteilen lassen. Und das ist ein Argument, das zum Beispiel dagegen spricht, dass wir in einer Simulation leben. In einer Simulation kann man alles immer nur näherungsweise nachbilden und die Rechenkapazität von Computern ist beschränkt, sodass wir das nicht beliebig genau simulieren könnten. Und deshalb wäre auch zu erwarten, dass man Raum und Zeit nicht immer weiter unterteilen kann. Doch wie ich hier zeigen möchte, hat man hier bisher überhaupt keine Hinweise gefunden, dass das nicht möglich wäre. In unserem Alltag haben wir mit Gegenständen zu tun, die sind etwa 1 Meter groß, wie dem Mensch, der so um die 2 Meter groß ist. Wenn wir zu Längenskalen gehen, die sind um einen Faktor 1000 kleiner, kommen wir zu Millimeter und da finden wir Lebewesen etwa wie die Ameise an. Zoomen wir nochmals um einen Faktor 1000 rein, sind wir bei Mikrometer angelangt. Auf dieser Längenskala finden wir Bakterien wieder. Auf der Skala von Nanometern sind wir bereits bei den Molekülen angelangt. Das Wassermolekül, das Sie hier sehen, mit einem Wasserstoff und mit zwei Wasserstoffen und einem Sauerstoffatom, das misst man so in Nanometer. Picometer werden benutzt, um die Größe von Atomen anzugeben. Hier sehen wir beispielsweise das Wasserstoffatom mit dem Atomkern in der Mitte, umgeben von einem Elektron. Wenn wir hier nochmals reinzoomen, kommen wir zu den Atomkernen. Das Proton, das hat eben einen Durchmesser ungefähr von einem Femtometer, das ist bereits 10 hoch minus 15, also eine 0, 15 Nullen bevor der 1, wenn man das in Meter ausdrückt. Die kleinsten Längen, die man heute messen kann, die sind im Attometerbereich. Das spielt eine Rolle bei Messungen der Gravitationswellen, wo man die kleinsten Veränderungen in der Länge von bestimmten des Raumes messen will. Also man sieht hier, es geht immer weiter zu noch kleineren Dingen und wir stoßen hier an keine grundsätzliche Grenze. Das Gleiche gilt auch für die Zeit. Unser Herz, das schlägt etwa einmal pro Sekunde. Wenn wir zu kürzeren Zeiten gehen, zu Millisekunden, sind wir bei der Zeit, die eine Festplatte braucht, um eine bestimmte Stelle auf der Festplatte anzufahren. Eine Mikrosekunde, das ist die Zeitdauer eines sehr kurzen Stroboskopblitzes. Noch ein Faktor 1000 mal schneller ist die Nanosekunde. Das ist etwa der Zeitschritt, den ein moderner Computer benötigt für eine Berechnung. Noch 1000-mal schneller kann man einzelne Transistoren ein- und ausschalten, die den Strom regulieren. Wenn wir nochmals 1000-mal kürzere Dinge anschauen, kommen wir zur Femtosekunde. Das ist die Dauer von sehr kurzen Laserblitzen. Noch 1000-mal schneller kann man Laser ein- und ausschalten mit einer Genauigkeit von Attosekunden. Und kürzlich wurde die Lebensdauer eines Elementarteilchens des Higgs-Bosons im Bereich von Joktosekunden gemessen. Das ist nochmals eine viel kürzere Zeit. Die kürzeste bekannte Zeitdauer, die mal berechnet wurde, hat damit zu tun, wie lang das Licht braucht, um von einem Wasserstoffatom zum nächsten zu gelangen, innerhalb einem Wasserstoffmolekül bestehend aus 2 Atomen. Und diese kurze Zeitspanne heißt lediglich oder nennt man Zeptosekunde. Auch hier stoßen wir auf keine Grenzen, wie genau wir die Zeit auch messen können. Das heißt, wir haben hier jetzt 2 Dinge uns angeschaut. Einerseits haben wir gesehen, wie präzise die Naturgesetze sind, dass sie objektive, verlässliche und präzise Vorhersagen ermöglichen. Und zudem haben wir auch gesehen, Raum und Zeit lassen sich immer weiter unterteilen. Damit können wir jetzt die Frage beantworten, in was für einer Wirklichkeit leben wir? Ich denke, wir haben gute Gründe zu glauben, dass wir in einer realen Welt leben und dass die Naturgesetze auch objektiv vorhandene Eigenschaften dieser Realität sind. Wenn man verschiedene Forschergruppen eine Sache untersuchen lässt, so kommen sie üblicherweise, wenn alles richtig läuft, zum gleichen Ergebnis. Das ist also eine objektive Eigenschaft unserer Realität, diese Naturgesetze. Und ich glaube auch, diese Naturgesetze weisen eben auf einen wahrhaftigen und zuverlässigen Schöpfer hin, so dass wir auch so Vorhersagen machen können, wie die, wo in 1000 Jahren eine Sonnenfinsternis stattfinden wird. In einem Traum leben wir wahrscheinlich nicht, denn Sie wissen wahrscheinlich, in einem Traum, da gelten die Naturgesetze nicht so streng wie in unserer Realität. Da kann man sich einmal an dem einen Ort befinden, gleich später gleich an einem anderen Ort. Und da können sich Naturgesetze beliebig ändern. Das ist aber nicht das, was wir in unserem Universum vorfinden. Ob wir in einer Täuschung leben, ich denke, das müssen wir in theologischer Weise beantworten. Ein wahrhaftiger Gott, er würde uns nicht sowas vortäuschen, eben weil er wahr ist und Täuschung eben das Gegenteil von Wahrheit bedeutet. Bei einem Dämon denke ich, er würde uns nicht so ein Universum vortäuschen, in dem der Satan auch besiegt wurde durch den Tod von Jesus am Kreuz, und er hätte keine Motivation, uns so ein Universum vorzutäuschen, in dem wir auch die Erlösung in Jesus Christus haben. Leben wir in einer Simulation? Ich denke nicht, denn wir haben gesehen, Raum und Zeit lassen sich immer weiter unterteilen. Und die Naturgesetze sind extrem präzise. Auch das wäre nicht zu erwarten, weil eben man Simulationen immer nur mit einer gewissen Näherung machen kann. Der zweite Punkt unseres Universums ist der, dass es auch sehr schön ist. Hier sehen wir ein Bild von der Erde mit dem Mond, und auch gerade Astronauten, die die Erde aus dieser Sicht gesehen haben, waren immer wieder fasziniert auch von der Schönheit unseres Planeten. Wir sehen die Wasseroberfläche, welche den größten Teil unserer Erde bedeckt, dann die Kontinente mit ihrer Begrünung, und wir können auch die Erdatmosphäre als blaue Schicht rund um den Planeten wahrnehmen. Ich habe hier ein Zitat mitgebracht von einem Astronauten, der diese Erde so aus dieser Sicht auch gesehen hat. Und er hat geschrieben: Die Erde erinnerte uns an eine in der Schwärze des Weltraums aufgehängte Christbaumkugel. Mit größerer Entfernung wurde sie immer kleiner. Schließlich schrumpfte sie auf die Größe einer Murmel, der schönsten Murmel, die du dir vorstellen kannst. Dieses schöne, warme, lebende Objekt sah so zerbrechlich aus, als ob es zerkrümeln würde, wenn man es mit dem Finger anstieße. Dieser Astronaut heißt James Irwin, und er war auch ein gläubiger Christ, und ich glaube, er hat sich sogar im Weltraum bekehrt. Und vielleicht hat gerade eben auch die Schönheit der Erde ihn so auch ins Nachdenken über Gott und seine Schöpfung gebracht. Auch Sonnenfinsternisse müssen sehr eindrückliche Erlebnisse sein. Ich konnte leider noch keine totale Sonnenfinsternis selber miterleben. 1999 war ich gerade im Militärdienst, aber auch hier in Stuttgart hätte ich nicht viel mehr gesehen, da es bewölkt war. Aber Menschen, die das gesehen und miterlebt haben, beschreiben das immer wieder als sehr eindrückliches Ereignis. Durch die Verdunkelung der Sonne wird dann auch diese helle Sonnenatmosphäre sichtbar, die Corona, die man hier auch in diesem Bild bestaunen kann. Ein anderes sehr schöner Anblick in unserem Universum sind auch die Polarlichter. Diese kann man vor allem in nördlicher Breite in der Nähe der Pole sehen, besonders in Skandinavien in der Winterjahreshälfte. Und das muss auch ein ganz schöner Anblick sein mit diesen bewegenden grünen und roten Vorhängen, die durch kosmische Strahlen entstehen, die in die Erdatmosphäre eindringen. Die Schönheit sehen wir aber auch im Planetensystem. Hier haben wir eine Aufnahme von Saturn, wobei die Sonne direkt hinter dem Saturn sich befindet. Diese Aufnahme wurde mit einer Raumsonde gemacht und dadurch werden auch noch Ringe des Saturns sichtbar, die man sonst nicht sieht. Diese äußeren Ringe hier, diese bläulichen, sind schwache Staubringe, die wir sonst nicht wahrnehmen. Aber auch dieser Anblick vom Saturn ist äußerst eindrücklich und ich kann jedem nur empfehlen, dass er das auch mal sich vornimmt, mit einem Fernrohr sich den Saturn selber anzuschauen, sei es mit einem Freund oder in einer Sternwarte. Norbert Peiler hat in seinem Buch Lichtwelten so über den Anblick des Saturn geschrieben. Man muss ihn einmal durch die Optik eines Teleskops live gesehen haben, wie er mit stoischer Ruhe auf dem samtschwarzen Hintergrund des Nachthimmels dahinzieht. Umschwärmt von zahlreichen Monden zieht er gleitend seine Bahn. Das kann ich nur bestätigen und Ihnen empfehlen, dass Sie sich auch das einmal selber anschauen. Die Schönheit des Universums finden wir aber auch in der Sternenwelt wieder. Hier sehen Sie die Sterne der Plejaden des Siebengestirns. Diese Sterne sind eher bläulich. Im Hintergrund sehen Sie auch Sterne, die haben eine etwas andere Farbe. Die sind eher ein bisschen rötlich, es gibt eher gelbliche Sterne und es gibt auch eher blaue Sterne. Und dadurch entsteht noch einmal ein viel schöneres Bild am Sternenhimmel. Das hat übrigens Paulus bereits gewusst oder auch wahrgenommen, dass eben nicht jeder Stern wie der andere aussieht. Er hat das sogar in der Bibel festgehalten, im 1. Korintherbrief 15, Vers 41. Er hat geschrieben, einen anderen Glanz hat die Sonne, einen anderen Glanz hat der Mond, einen anderen Glanz haben die Sterne, denn ein Stern unterscheidet sich vom anderen durch seinen Glanz. Was Sie hier sehen, ist ein planetarischer Nebel. Das sind Überreste von einem Stern, der vor einiger Zeit explodiert ist und der dann seine Gashülle abgestoßen hat. Und diese Gashülle leuchtet dann in verschiedenen Farben auf. So ein planetarischen Nebel, so wie man ihn hier sieht, kann man allerdings in seiner Pracht hier nur mit einem Weltraumteleskop wie dem Hubble-Teleskop wahrnehmen. In einem kleinen Teleskop sieht man vielleicht einen verschwommenen Fleck, aber hier mit moderner Technik ist es möglich, dass wir auch die Schönheit dieser planetarischen Nebel umso mehr schätzen können. Das gleiche gilt für das nächste Bild. Hier sehen Sie zwei Galaxien, die miteinander kollidiert sind. Es ist eine eher wilde Schönheit in diesem Fall. Ich kann Ihnen auch nicht genau sagen, was genau zu welchen Galaxie gehört, aber man kann auch einfach diese Schönheit auf sich wirken lassen und so auch zum Staunen kommen, auch über die Schönheit, die wir im Weltall vorfinden. Wir haben jetzt bereits die Wirklichkeit des Universums und die Schönheit des Universums besprochen. Der dritte Punkt war noch die Zweckmäßigkeit des Universums, die wir uns nun anschauen wollen. Das ist ein spezifisches Kennzeichen auch einer Weltanschauung, die an Gott glaubt, dass er die Welt erschaffen hat, dass wir auch Zwecke in unserem Universum vorfinden. Um uns das nochmals bewusst werden zu lassen, habe ich hier einen Vergleich gemacht zwischen dem, wie ein Christ die Welt sieht, wie ein antiker Grieche die Welt gesehen hat und zwischen einem Naturalisten, der nicht daran glaubt, dass etwas Übernatürliches wie Gott, Engel oder Seelen existieren. Als Christen sehen wir die Himmelskörper als Teil der Schöpfung an und die Gesetze der Himmelskörper sehen wir als eine Anordnung Gottes an, wie wir das eben vorher besprochen haben. Und die Bibel nennt uns eben auch einen Zweck für die Himmelskörper. Das lesen wir im ersten Buch Mose im Kapitel 1. Dort lesen wir, dass die Himmelskörper als Lichtquelle dienen, als Zeitgeber, sodass wir Tage, Monate und Jahre unterscheiden können und auch um als Zeichen zu dienen, wie beispielsweise der Stern von Bethlehem, der die Geburt von Jesus angekündigt hat. Ein Grieche hätte gedacht, die Himmelskörper selber sind göttliche Seelen und ihre Bewegung ging darauf zurück, dass diese Himmelskörper, die ja Seelen waren, ihre eigenen Ziele verfolgt haben. Nun, das hat sich als falsch herausgestellt, aber ein Grieche konnte immerhin noch einen Zweck in den Himmelskörper auch sehen, dass sie uns als Lichtquelle dienen. Ein überzeugter Naturalist, der sieht in den Himmelskörpern zufällig entstandene Ansammlungen von Materie. Die Gesetze der Himmelskörper kann er letztlich nicht erklären. Er kennt keinen Gesetzgeber, der diese Naturgesetze ins Dasein gebracht hat. Er kann einfach nur feststellen, diese Naturgesetze sind da, sie sind offensichtlich so, wie sie sind. Aber wir können nicht weiter zurückgehen, sodass hinter den Naturgesetzen noch etwas weiteres steht. Einen Zweck der Himmelskörper geht es in dem Sinne auch nicht hier. Für uns sieht es vielleicht manchmal so aus, dass wir hier einen Zweck haben, aber letztlich führt der Naturalist auch diese Zwecke auf Zufälle zurück oder auf die Notwendigkeit der Naturgesetze. Also sind auch die Zwecke der Himmelskörper auch ein guter Hinweis darauf, dass eben ein Gott hinter der Schöpfung steht und eben auch einen Zweck für die Himmelskörper auch festgelegt hat. Einen so einen Zweck können wir auch in der Erdatmosphäre finden. Das ist eine Gashülle, die unseren Planeten umgibt, die vielleicht 100 Kilometer dick ist. Interessant ist, sie ist frei von tödlichen Gasen, ganz im Gegensatz zu der Atmosphäre von anderen Planeten. Und diese Atmosphäre hat auch einen Zweck oder eine Funktion, und zwar schützt sie uns gegen schädliche UV- und Röntgenstrahlung. Wir wissen, UV-Strahlung kommt immer noch ein Teil bei uns an und kann zu Sonnenbrand führen. Aber ohne die Atmosphäre wäre diese Strahlung noch viel intensiver und auch schädlicher. Und auch Röntgenstrahlung, die im Weltraum vorhanden ist, wird durch die Erdatmosphäre abgeblockt. Die Atmosphäre ist auch durchlässig für sichtbares Licht, sodass auch das Sonnenlicht bei uns ankommt und wir die Sonne sehen können, sodass eben auch Photosynthese auf der Erde möglich ist. Wir sehen also, wie Gott auch hier alles gut eingerichtet hat, mit dem Ziel, dass die Erde eben auch von Lebewesen bewohnt werden kann. Eine ähnliche Funktion hat auch das Magnetfeld der Erde, und zwar dient sie als Schutzschild gegen kosmische Strahlung und auch gegen den Sonnenwind. Von der Sonne her kommen auch viele geladene Teilchen zu uns und die prallen dann an diesem Magnetfeld ab und bewegen sich auf einer Bahn von der Erde weg. An den Polen können sie ab und zu noch eindringen und dann entstehen eben auch dort die Polarlichter, wenn diese Strahlung dort auf die Erdatmosphäre trifft. Aber das Magnetfeld schützt uns auch hier vor dieser Strahlung, die für das Leben auch schädlich ist. Die Neigung der Erdachse hat den Effekt, dass sie uns ausgeglichene Jahreszeiten ermöglicht. Sie sehen hier die Erde und hier haben wir die Ebene, in der die Erde um die Sonne kreist. Und die Erdachse steht jetzt nicht genau 90 Grad auf dieser Ebene, sondern ist leicht geneigt um 23 Grad. Wenn die Erdachse hier im 90 Grad Winkel da wäre, dann wäre an allen Orten der Sonnenstand im Laufe des Jahres immer gleich. Das heißt, am Äquator wäre es immer sehr heiß, an den Polen immer sehr kalt. Es gäbe große Temperaturunterschiede, das würde auch zu starken Stürmen führen. Nun, dank dieser Neigung haben wir allerdings, dass bei uns die Sonne im Sommer höher steht und im Winter tiefer, was auch zum Ausgleich führt der Temperaturen und zu einem ausgeglichenen Klima. Diese Neigung wird übrigens auch stabilisiert durch den Mond. Ohne den Mond wäre diese Neigung auch über sehr lange Zeiträume nicht stabil. Wir dürfen auch die Sonne als sehr stabile Lichtquelle schätzen. Weil es gibt auch Sterne, die pulsieren wie dieser Stern hier. Die können im Tages- oder Stunden- oder Wochenrhythmus größer und kleiner werden und dabei auch ihre Farbe und Temperatur auch ändern. Und sowas wäre für uns als in unserem Sonnensystem natürlich auch nicht vorteilhaft, weil es zu unterschiedlicher Temperatur auch hier auf der Erde führen würde. Zudem hat unsere Sonne relativ wenige Auswürfe von Material, die uns auch gefährlich werden könnten. Und auch hier stellen wir fest, dass wir eine sehr stabile Sonne haben, die nur sehr schwache Eruptionen auch aufweist. Auch hier sehen wir, wie Gott alles gut und zweckmäßig eingerichtet hat, sodass eben auch Leben auf unserem Planeten möglich ist. Die Sonnenfinsternisse hatten wir schon beim ersten Teil, wo wir gesehen haben, wie präzise sie vorhergesagt werden können. Wir sind ihnen begegnet, wie wunderbar schön sie sind, auch im zweiten Teil. Und jetzt zum Schluss sehen wir auch hier, wie die Größe von Sonne und Mond am Himmel auch gerade so eingerichtet ist, dass eben auch Sonnenfinsternisse stattfinden können. Sie sehen hier die Sonnenscheibe und hier den Mond, wie er sich vor die Sonne schiebt. Und man sieht, Sonne und Mond erscheinen uns am Himmel etwa gleich groß. Und das liegt daran, dass der Mond, der 40 Mal kleiner ist als die Sonne, gerade auch 40 Mal näher an der Erde dran sich befindet als die Sonne. Das ermöglicht spektakuläre Verfinsterungen der Sonne und könnte auch ein Hinweis sein, dass eben die Sonne kein göttliches Wesen ist, sondern auch sie unterliegt dem Wandel. Sie kann auch verfinstert werden vom Mond, sodass wir das auch als Zeichen Gottes auch sehen können, wie er auch das eingerichtet hat, dass solche Sonnenfinsternisse gerade auch von uns wahrgenommen werden können. Die Form unserer Erdbahn ist fast kreisförmig. Wir haben gesagt, generell sind die Erdbahnen oder Planetenbahnen ellipsenförmig, und zu unserem Vorteil ist unsere Erdbahn nahezu kreisförmig. Wir haben hier eine sehr langgestreckte Ellipse. Wir sehen, der Planet befindet sich ganz lange hier in großer Entfernung von der Sonne und dann eine kurze Zeit auch wieder ganz nahe dran, was natürlich auch zu sehr großen Temperaturunterschieden führt. Unsere Erdbahn ist fast kreisförmig, wie hier der rot eingezeichnete Kreis. Das ermöglicht ein stabiles Klima im Jahresverlauf. Und dass dies keine Selbstverständlichkeit ist, sieht man zum Beispiel daran, dass wenn der Saturn uns 10% näher wäre oder wenn er dreimal schwerer wäre, dann hat man entdeckt, dass das dazu führen würde, dass auch unsere Erdbahn stark so in die Länge gezogen ist und wir deshalb auch kein stabiles Klima hier auf der Erde haben können. Auch hier sehen wir, wie die Masse und auch die Abstände der Planeten im Sonnensystem auch richtig angelegt sind, sodass auch wir auf der Erde ein stabiles Klima haben können. Das waren jetzt einige Beispiele auch, wo wir sehen, wie auch das Weltall zweckmäßig eingerichtet ist. Und ich hoffe, ich konnte Ihnen zeigen, das Universum ist real, es ist sehr schön und es ist auch sehr zweckmäßig. Und ich glaube, das alles zusammen können wir eben als starken Hinweis darauf sehen, dass es eben sich nicht zufällig entwickelt hat, das Universum, sondern dass es erschaffen worden ist von einem Gott, der selber wahrhaftig, herrlich und heilig ist. Und so finden wir, dass sowohl Gott als auch die Schöpfung sowohl wahr, schön und gut sind und wie dieses alles harmonisch zusammenpasst. Damit bin ich am Ende angelangt und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und nehme gerne jetzt auch Fragen entgegen zu diesem Thema.